Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Und wir freuen uns jetzt hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur über prominenten literarischen Besuch. Aus Österreich ist uns Michael Köhlmeier zugeschaltet. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und hier im Studio ist Felicitas Hoppe. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen. Hallo.
Sie beide sind mit Märchenbüchern bei uns. Das fächern wir gleich genauer auf. Frau Hoppe, sind Sie mit Märchen aufgewachsen? Hat man Ihnen als Kind Hänsel und Gretel auch vorgelesen?
Ja, ich bin mit Märchen aufgewachsen und sie haben mich eigentlich begleitet, seit ich denken kann. Nicht nur seit ich lesen kann, sondern seit ich hören kann. Sie sind vorgelesen worden, sie sind aber auch erzählt worden und im Erzählen manchmal ein bisschen abgewandelt worden. Also für mich sind Märchen prägend und unverzichtbar.
Ich meine, Sie sind ja, Sie kommen aus Hameln, ne?
Ich komme aus Hameln,
oder ja. Vom mittenberühmten Rattenfänger. Ja. Bremen ist auch nicht so weit. Das ist ja richtig Märchen-Country.
Genau, ja. Nein, das spielt natürlich eine Rolle, aber es ist ja nicht so, dass jeder Hamelner Märchenleser ist.
Bei Ihnen, Herr Köhlmeier, brauche ich das vermutlich gar nicht zu fragen. Sie sind seit Jahren ja als Märchenexperte, Märchenautor bekannt. Fernsehzuschauer des Bayerischen Rundfunks kennen Sie auch als ja, richtigen Märchenonkel, der jede Woche eins vorliest. Was fasziniert Sie anscheinend so sehr an Märchen und schon so lange?
Ganz sicher nicht das Märchenonkelhafte, das muss ich dazu sagen. Also das höre ich nicht gern.
Das war nicht gemein gemeint.
Und zwar nicht nur wegen mir, sondern weil es so eine Verniedlichung und Verharmlosung der Märchen ist, die ich gar nicht teilen kann. Wahrscheinlich Frau Hoppe auch nicht, jedenfalls wenn man sich mit Märchen intensiv beschäftigt.
Absolut.
Mir ging es ähnlich. Bitte?
Ich sage ja, unterschreibe mit beiden Händen, genau.
Sehr schön. Mir ging es ganz ähnlich wie Frau Hoppe. Mir sind Märchen weniger vorgelesen worden, als dass sie meine Großmutter halt nacherzählt hat, auf eine ganz spezifische, für mich wunderbare Art. Und deshalb haben sie mich auch schon, also meine erste Berührung mit Literatur war Märchen.
Was macht Märchen für Sie aus, Frau Hoppe?
Also in erster Linie das eigentlich nicht Auflösbare. Märchen sind faszinierend, sie sind eigentlich sehr realistisch, zugleich extrem geheimnisvoll, sie sind rätselhaft und sie haben einen Rest, der unauflösbar ist. Und deshalb kann man sie immer wieder lesen, deshalb kann man sie nacherzählen, neu erzählen. Und sie verlieren nicht diese spezifische Faszination. Und sie nähren sich aus dem, was Menschen erleben. Und zugleich gehen sie über das Erlebte hinaus, indem sie eigene Wünsche an das Leben formulieren und mit einer ganz eigenen Kraft erzählerisch agieren. Mhm. Es gibt eigentlich fast keine faszinierendere Textsorte für mich.
Haben Sie sich genau mit dieser Faszination dann auch über jetzt diese Grimms-Märchen, über die Grimmschen Märchen neu gebeugt für Heldinnen von heute und morgen? Das haben Sie Ihr Buch getauft und wir stoßen ja auf die großen Figuren wie Rapunzel, Schneewittchen, Dornröschen oder Aschenputtel. Sind das die Heldinnen für die Heldinnen oder was hat Sie zu diesen großen Frauengestalten gebracht?
Eigentlich war das nur ein Mittel zum Zweck. Also über die Heldinnen in den Märchen nachzudenken, das ist natürlich so eine Art Werkzeug, einen Perspektivwechsel vorzunehmen und sie aus einer spezifischen Sicht zu betrachten. Aber das wirft genauso einen anderen neuen Blick auf die männlichen Figuren in den Märchen. Und die Märchenfrauen sind ja eigentlich keine Role Models. Sie bleiben genauso geheimnisvoll. Sie dienen keinesfalls erzieherischen Zwecken. Also ich glaube, mit Märchenfiguren kann man keine Erziehung betreiben. Man kann auch nicht sagen, du sollst werden wollen wie Aschenputtel oder mutig sein wie Rotkäppchen. Ich wollte einfach, dass man die alten Märchen nimmt und sie unter so einer leichten Perspektivverschiebung neu liest. Und wenn das geschieht, ist viel gewonnen.
Ich meine, Sie haben die Heldin nach den Ihnen so zugeschriebenen märchenhaften Eigenschaften sortiert, ne? Also Schönheit, Klugheit, Mut, Handwerk, Verwandlung gibt es auch noch. Was zeigen Sie denn damit? Also so typisch weibliche Attribute, sind die dann auch das Heldenhafte an diesen Figuren?
Das sind ja gar keine typisch weiblichen Attribute. Das sind Märchenattribute. Und ich würde fast sagen, das ist die Nabelschnur des Märchens. Das ist das, wovon sich das Märchen ernährt. Also ich würde sagen, wenn es etwas gibt, was das Märchen auszeichnet, ist es Schönheit. Der Wunsch nach Schönheit, der Wunsch nach Feuer, der Wunsch nach Licht. Das sind keine spezifisch weiblichen Eigenschaften. Aber die Frauen weisen sie manchmal in besonderer Weise auf. Und dasselbe gilt für Klugheit, für Mut. Klugheit ist ja nicht unbedingt eine Eigenschaft, die wir a priori Frauen attestieren würden.
Was sind denn Ihre persönlichen weiblichen Lieblingsheldinnen? So mutige Rotkäppchen eventuell?
Naja, ich habe durchaus Lieblingsheldinnen. Eigentlich ist meine, ja, Lieblingsmärchenfrau, eine Figur, die kaum Märchenleser kennen, das ist die kluge Else. Die kluge Else ist eines der wenigen Grimmschen Märchen, in denen es kein Happy Ending gibt. Das kommt unerwartet, das ist eine vertrackte, komplizierte, traurige Figur, mit der zu Rande zu kommen sehr, sehr schwierig ist. Und es gibt mehr Widerstand und mehr Reibung in diesen Märchen, als wir glauben. Deshalb möchte ich eben auch nicht nur auf unser bekanntes Aschenputtel und Schneewittchen rekurrieren. Die kennen wir ja alle. Mhm. Aber die kluge Else, die muss man erst mal schlucken.
Wer sind denn Ihre Lieblingsfrauen im Märchenkosmos, Herr Köhlmeier? Gibt es da welche?
Die Lieblingsfrauen.
Ja, oder welche, die Sie besonders faszinieren?
Des Teufels Großmutter.
Ja, die ist super. Fantastisch. Die gibt es bei mir auch.
Im Übrigen muss ich sagen, es tut mir unendlich leid, dass ich nicht in Berlin neben Frau Hoppe sitze, weil ich hätte jetzt beim vorgehenden Statement dreimal hintereinander mit beiden Händen die Hand drücken wollen, weil ich gar nichts anderes dazu sagen will, weil das eben auch dieser Kern des Märchens, die Schönheit und der unauflösbare Kern ist. Darf ich eine lieblingsmännliche Figur nennen?
Ah, unbedingt.
Also neben dem Hans im Glück ist es der Teufel. Der Teufel in dem Märchen, des Teufels russiger Bruder. Mhm. Dort ist der Teufel eine durch und durch positive, barmherzige Figur.
Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur zu Gast sind Felicitas Hoppe, die ein Buch mit Grimmschen Märchen für Heldinnen von heute und für morgen herausgebracht und eingeleitet hat. Und Michael Köhlmeier, der Schriftsteller aus Österreich. Von ihm gibt es eine opulente Sammlung seiner eigenen Märchen. Bald 800 Seiten umfasst der Band. Gut 150 Märchen lesen wir da, Herr Köhlmeier. Was ist denn für Sie als Schriftsteller der Reiz zu diesem ehrwürdigen Gestus, es war einmal?
Ich bin jetzt eben in der Situation, wiederholen zu müssen, was Frau Hoppe vorher so klug gesagt hat. Dieser unauflösbare Kern, dieser rätselhafte im Märchen, das ist das, was mich immer fasziniert hat, an dem man sich nicht genug abarbeiten kann. So etwas wie, denken wir, die Märchen sind sowas wie die Primzahlen der Literatur.
Oh, das ist auch eine schöne Formulierung.
Gleichzeitig ganz offen und gleichzeitig
rätselhaft.
Unendlich rätselhaft.
Wie würden Sie denn Ihre Märchen beschreiben, aber Herr Köhlmeier? Also wenn jetzt Menschen zuhören, die sagen, ja, was schreibt denn Herr Köhlmeier eigentlich für Märchen? Worum geht's denn da? Was erzählt er denn?
Bei manchen dieser Märchen, und das sind die mir, glaube ich, am besten gelungen sind, habe ich das Gefühl gehabt, noch in der Bewegung der Finger auf die Tastatur zu, wusste ich nicht genau, was rauskommt. Also ich fühle mich in keiner Art der Produktion freier und gleichzeitig verantwortungsloser und gleichzeitig, wie soll ich sagen, dass ich mich mit Hingabe beim Schreiben wie beim Märchenschreiben. Ich könnte Ihnen kein Thema sagen, weil das würde es so eingrenzen, das Ganze. Ich habe zwei große Vorbilder für das Schreiben von Märchen. Das sind einerseits die Grimms, natürlich, dieser unvergleichliche Sound, und Franz Kafka.
Das sozusagen.
Ich hoffe nicht, dass Sie sich darüber wundern.
Nein, dieses Parabelhafte und Unauflösliche, Unerklärliche, ich meine, das hat ja schon viel vom Märchen. Typus, Frau Hoppe nickt ganz eifrig.
Ja,
ich freue mich.
Ich möchte einfach meiner Begeisterung Ausdruck geben. Ich habe mir so einen kleinen Weg durch Ihr Buch gebahnt, Herr Köhlmeier. Es ist ja eine Schatztruhe und eine Fundgrube. Und was Sie selber darüber sagen, das kann man als Leserin ganz gut nachvollziehen beim Lesen. Was mich fasziniert, es gibt ja benachbarte Gattungen zum Märchen. Also das sind die Legenden und das sind auch die Sagen. Und in dieser Fülle der Köhlmeierschen Märchen kommen ja Orte vor. Also es gibt Gegenden, die man dingfest machen kann. Es gibt auch Heiligenfiguren, die mir als Diaspora-Katholikin besonders ans Herz gewachsen sind. Und dann streift man durch diese Sammlung und denkt, wie verrückt ist das? Und im Übrigen, wenn ich das so sagen darf als Kollegin, mich hat es natürlich ganz schön neidisch gemacht, weil ich in meinem Leben, glaube ich, 2 Märchen geschrieben habe und die halte ich beide für missraten, weil das Nachschaffen von Märchen mir eine der größten Künste erscheint. Also ich darf Ihnen ein ganz großes Kompliment machen, ich bin begeistert.
Oh, ich bedanke Ihnen, das höre ich gerne.
Herr Kühlmeier, aber vielleicht noch mal einen kleinen Blick in die Werkstatt. Sie schreiben ja auch ganz andere Literatur. Ich meine, bei welcher Gelegenheit schreiben Sie denn diese Märchen? Also wie entscheiden Sie, ob jetzt ein Stoff für ein Märchen taugt oder doch eher eine Romanidee ist oder für eine Erzählung? Kommt das ganz natürlich oder wie geht sowas?
Also zunächst, ich habe diese Märchen, die da zusammengefasst sind, die habe ich in den letzten 35 Jahren, würde ich sagen, geschrieben und habe ich jetzt also eine Auswahl so gemacht. Es wird vielleicht wundern, ich schreibe gern Märchen im Zug. Ich fahre viel herum im Zug, ich habe seit über 30 Jahren kein Auto mehr und fahre mit dem Zug lange Strecken. Und das ist sowas Somnambules, so im Zug zu sitzen. Und die Zeit wird dann so viel kürzer und es ist wiederum diese Verantwortungslosigkeit, die mir gegeben ist im Zug. Und da schreibe ich denen gern solche Märchen, bei allen verschiedenen Gelegenheiten. Ich habe das auch immer gesehen als nebenbei. Und erst jetzt, wo ich sie zusammengefasst habe, die Märchen, habe ich mir gedacht, warum habe ich da so selber gesagt, Märchen sind nebenbei, nur weil sie nicht länger als 10 Seiten sind. Nicht? Also,
ja, also Märchen
ich kann
sind...
Über die Produktion.
Entschuldigung, Märchen nebenbei, also Ihr Buch ist ja der schönste Beweis dafür, dass das Märchen auch nicht nebenbei ist. Wenn ich was sagen darf zu dem Zugfahren, das fasziniert mich, weil ich ja glaube oder finde, dass Märchen eigentlich die Urzelle der Reiseliteratur sind. Also nicht nur der Kern des Realismus auf eine faszinierende Weise, sondern die ziehen ja alle aus, die sind immer unterwegs und die wissen, einfach nicht, was kommen wird, was ihnen entgegenkommt. Und dieses Hinausgehen, das ist ja auch ein Erzählmodus, dass man sich bereit macht für das, was die Welt einem entgegenbringt. Und vielleicht schreibt sich's ja deshalb im Zug besonders gut, ich weiß nicht.
Ich bin so begeistert von Ihnen, Frau Hoppe, dass ich mir denke, wir müssen uns unbedingt...
Also wir müssen Sie also unbedingt mal zusammenbringen. Herr Kühlmeier, Sie unbedingt, versprechen, wenn Sie mal nach Berlin, wenn Sie nach Berlin kommen, dann melden Sie sich bei uns und dann rufen wir die Frau Hoppe an und dann machen wir nochmal eine Märchenstunde. Soll jetzt gar nicht verniedlichen klingen. Ich habe noch eine Frage, Herr Kühlmeier. Ich habe beim Lesen zwischendurch immer gedacht, würde ich dieses Märchen jetzt Kindern vorlesen? Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Sind das Märchen für Erwachsene? Eigentlich nicht, ne?
Diese Unterscheidung
ist auch schon wieder doof,
sehr
ne?
spät getroffen worden. Nein, die ist sehr spät erst getroffen worden, ich weiß nicht, im 18., 19. Jahrhundert erst. Ansonsten waren die halt einfach da. Wenn man Bilder von Bruegel anschaut im Museum, da sieht man die Kinder drauf, die schauen genau gleich aus wie Erwachsene, sind nur kleiner. Und das war, glaube ich, auch so, die waren halt einfach da mit, die Kegel und die Kinder. Und man hat es halt erzählt und sowas. Ich hätte keine Hemmung und ich hatte auch keine, meinen Kindern die grausamsten Märchen von den Brüder Grimm vorzulesen. Und meine Großmutter hat sie mir erzählt. Und ich glaube nicht, dass es Schaden angerichtet hat. Und das ist dieser bestimmte Punkt, den Frau Hoppe vorher angesprochen hat, dass das eigentlich Provokante am Märchen ist, dass es einfach schön ist. Dass es einfach schön ist und dass es uns, und wir sind gewohnt, wir werfen oben was rein und unten muss was rauskommen. Wir sagen, schön, ja und warum, wozu, was ist der Zweck? Die Schönheit, der Zweck der Schönheit liegt in ihr selbst. Und das Märchen führt uns vor, dass auch die größte Grausamkeit schön sein kann. Das ist provokant, damit müssen wir uns aber abfinden.
Zweimal große Märchenkunst. Michael Kühlmeiers Märchen sind im Hansa Verlag erschienen. Der Band mit Grimms Märchen für Heldin von heute und morgen von Flitzert Hoppe ist im Reklam Verlag veröffentlicht. Schönen Dank für Ihren Besuch, Frau Hoppe. Alles Gute.
Danke sehr.
Und Ihnen nach Österreich, Michael Kühlmeier, auch schönen Dank und adieu.
Dankeschön.